Und dann 1. Korinther 15, Verse 20 bis 22. Jetzt ist aber Christus von den Toten auferweckt worden. Das ist gewiss. Daran darf man nicht zweifeln, wie die einige Korinther getan haben. Oder wenigstens zweifelten sie an der künftigen Auferstehung. Aber Paulus macht darauf aufmerksam, wenn man glaubt, dass Christus auferstanden war, dann müssen auch die anderen auferstehen. Er wurde Erstling der Entschlafenen. Noch einmal, Schlaf bezieht sich nicht auf die Seele, sondern auf den Leib. Er liegt gleichsam tot, wie man im Schlaf unbeweglich da liegt. Er wurde Erstling der Entschlafenen, das heißt, die anderen sind wie Schlafende, die dann aber auferstehen werden, aufgeweckt werden vom Schlaf, vom Tode. Denn da durch einen Menschen, der tot ist, durch Adam, ist auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Die kommende Auferstehung kommt zustande, weil Jesus auferstanden ist. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus und durch Christus alle lebendig gemacht werden. Christus in seiner Auferstehung ist der Grund der Auferstehung der Gläubigen, die künftig stattfinden soll. Ein drittes beachten wir. Diese Auferstehung nimmt eine besondere Stellung ein in der Eschatologie, in der Lehre der letzten Dinge. Die Auferstehung der Gläubigen nimmt eine besondere Stellung ein. Es gibt nämlich zwei Auferstehungen, die der Gläubigen und die der Ungläubigen. Bei der Überwindung des Todes der Gerechten handelt es sich um ein gesondertes Ereignis. Das heißt, Auferstehung der Gerechten und Auferstehung der Ungerechten sind zwei voneinander getrennte Vorgänge. Diesem widersprechen nicht Stellen wie Daniel 12, Vers 2, wo die zwei nebeneinander stehen. Es werden auferstehen aus dem Schlafe, des Todes, aus dem Staube, die einen so, die anderen so. Die einen zur Schmacht, die anderen zur Ehre. Das wird in einem Satz so gesagt, aber das heißt nicht, dass es zur gleichen Zeit geschieht. Und wenn Jesus in Johannes 5 sagt, die, die in den Gräbern sind, werden die Stimme Gottes hören und werden auferstehen, Gerechte und Ungerechte, dann heißt das nicht, dass die Stimme zur gleichen Zeit oder nur zu einer Zeit gehört wird. Offenbarung 20, Verse 4 bis 6, die wir vorhin lasen, in der vorigen Stunde, Offenbarung 20, 4 bis 6 spricht von einer ersten und einer zweiten Auferstehung, wo zwischen dann 1000 Jahre liegen. Nach den 1000 Jahren kommen die Ungläubigen dran. Man vergleiche auch 1. Korinther 15, die Verse 22 bis 26. 1. Korinther 15, 22 bis 26. wo Paulus von einer Reihenfolge spricht. Christus, dann die Gläubigen und später kommt dann einiges andere. Also es gibt eine Reihenfolge. Und nach Jesus verdient die erste Auferstehung im besonderen Sinne die Bezeichnung Auferstehung der Toten. Lukas 20, 35 und 36. Die aber, die würdig geachtet werden, jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten, heiraten nicht, noch werden sie verheiratet, denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Interessante Formulierung. Noch einmal Vers 35. Die aber, die würdig geachtet werden, jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten. Als ob das eine besondere Gruppe ist. Die, die Söhne Gottes sind, die Gerechten, die sind würdig geachtet, die Auferstehung zu erleben. Ja, aber wenn alle auferstehen, was ist dann der Unterschied? Eben dieser, dass die Auferstehung der Gerechten eine richtige Auferstehung ist. Sie ist eine richtige Auferstehung, weil sie es mit solchen zu tun hat, die wirklich zu neuem Leben auferstehen. Aber die anderen auferstehen als Tote und bleiben Tote gleichsam, weil sie keine lebendige Beziehung zu Gott haben. Sie gehen vom ersten Tod durch die zweite Auferstehung in den zweiten Tod. Also nur die erste Auferstehung ist eine Auferstehung des Lebens. Die anderen auferstehen zwar körperlich, aber sie müssen dann in den ewigen Tod gehen. Die, die zum zweiten Mal auferstehen als Gerechte, die sterben nur einmal. Die anderen sterben zweimal. In ihr, in der Auferstehung der Gläubigen, in der Auferstehung der Gerechten, kommt der Sieg über den Tod also in besonderer Weise zum Ausdruck. Das ist eine Auferstehung zum ewigen Leben. Also die erste Stelle, an der der Tod überwunden wird, ist die Auferstehung der Gläubigen. Wir kommen zur zweiten Stelle. Die zweite Stelle, an der der körperliche Tod überwunden wird, ist die Verwandlung der Gläubigen, die bei der Wiederkunft Jesu Christi noch leben. Wenn Jesus Christus wiederkommt, werden nicht alle Gläubigen gestorben sein. Viele ja, einige werden gerade dann am Leben sein. Aber auch bei ihnen findet eine Überwindung des körperlichen Todes statt. In Römer Kapitel 8, Vers 10 heißt es, der Leib des Christen ist tot. Was heißt das? Ich bin Christ, aber ich habe doch einen lebenden Leib. Ja, in einem gewissen Sinne ja, aber in diesem Leib steckt der Keim des Todes. Als Adam und Eva im Garten Eden waren, sagte Gott zu ihnen, ihr dürft, ja?
Können Sie nochmal bitte die Römerstelle sagen?
Römer 8, Vers 10.
Danke.
Ja. Der Geist, das heißt der Heilige Geist, ist Leben, aber der Leib des Christen, ist tot. Im Garten Eden sagt Gott zu Adam und Eva, des Tages, wo ihr von diesem einen Baum essen werdet, werdet ihr des Todes sterben. Nicht nur innerlich geistlich reißt die Beziehung zu Gott ab, sondern körperlich kommt der Keim des Todes in sie hinein. Und was dann etwas mehr als 900 Jahre bei Adam stattfindet, an körperlichem Tod, ist nur die Ausmündung, ist nur das Ende eines langen Prozesses. Jedes Kind, das auf die Welt kommt, trägt den Tod in sich. Und dieser Tod steckt immer noch in dem, der an Christus gläubig geworden ist. Seine Persönlichkeit, sein geistiger Mensch, ist lebendig geworden durch den Einzug des Lebens des Sohnes Gottes. Aber sein Körper ist noch nicht erfasst vom Heil. Wir sind nur gewissermaßen halb erlöst. Die Erlösung des Leibes steht noch bevor. Der Leib ist noch tot. Und wenn jetzt einige Christen am Leben sind, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird dieser Tod, der in ihnen, in ihrem lebendigen Leib steckt, der wird überwunden werden durch eine Verwandlung. Der Leib wird verwandelt werden von dem Zustand, in dem er war, in einen neuen Zustand. Einige Stellen. 1. Thessalonicher 4, Verse 13 bis 17. Ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder, in Betreff der Entschlafenen. Gläubige, wenn sie sterben, sind wie Schlafende, weil das Aufwachen, das Erwachen sicher ist. Sie entschlafen, damit ihr nicht auch traurig seid, so wie die übrigen, die nicht eine Hoffnung haben. Nur wir haben die Hoffnung durch Jesus Christus. Denn wenn wir glauben, dass Jesus starb und auferstand, so wird Gott auch durch Jesus die Entschlafenen mit ihm bringen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn. Wir, die Lebenden, die bis zur Ankunft des Herrn übrig gebliebenen, werden den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen, weil er selbst, der Herr, mit einem Befehlsruf, mit der Stimme eines erstrangigen Boten, eines Engels, und der Trompete Gottes vom Himmel niederfahren wird. Und zuerst werden die Toten in Christus auferstehen, danach werden wir, Paulus spricht von der Perspektive der Lebenden, er selbst stirbt dann, aber er spricht wie einer von jenen, die dann leben werden. Das heißt, der Text kann von der lesenden Gemeinde jeder Generation so gelesen werden. Wir sagen das heute, aber wir wissen nicht, ob wir noch sterben werden. Wir, die wir leben, die Lebenden, die übrig gebliebenen, zugleich mit ihnen in Wolken in die Luft entrückt werden. Danach werden wir entrückt werden. Dem Herrn zu begegnen, und so werden wir alle Zeit zusammen mit dem Herrn sein. Verwandlung. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig gebliebenen, zugleich mit ihnen in Wolken in die Luft entrückt werden. Was sagt nun Paulus von diesen? Er hat hier etwas ausgelassen. Das ergänzt er im 1. Korintherbrief später. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 51 bis 57. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Nicht, dass es jetzt Geheimnis bleiben soll, sondern etwas, das bis anhin geheim war und jetzt wird es offenbar. Wir werden nicht alle entschlafen, nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. Wieder spricht er von der Perspektive dessen, der dann am Leben ist. Wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Zum zweiten Mal sagt er es. Also, das Gleiche findet statt, ob man gestorben war oder noch am Leben ist. Der Körper wird neu. Denn dieses Verwesliche muss Unverwesliche anziehen, Unverweslichkeit anziehen. Auch bei der Verwandlung, nicht nur bei der Auferstehung. Und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Der sterbliche Leib des Lebenden muss verwandelt werden und unsterblich werden. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Stachel? Wo ist Tod dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Den Sieg über den Tod schenkt es uns. Ja? Er schenkt uns diesen neuen Leib, diesen verwandelten Leib. Also, ob man stirbt oder ob man noch am Leben ist, der körperliche Tod im Menschen, ob im gestorbenen oder im noch lebenden Menschen, dieser körperliche Tod wird überwunden, das eine Mal durch Auferstehen, das andere Mal durch Verwandlung. Was ist nun das Ergebnis dieser Überwindung? Was ist das für ein Leib, der verwandelt worden ist? Was ist das für ein Leib, der auferstanden ist? Der Leib des Auferstandenen und der Leib des Verwandelten ist ja derselbe. Was ist das für ein neuer Leib, der entstanden ist? Sei es durch Auferstehung oder durch Verwandlung. Das Ergebnis der Überwindung des körperlichen Todes. Der neue Leib, wie ist er beschaffen? Erstens, dieser neue Leib ist wie der Leib unseres auferstandenen Herrn. Als Jesus Christus vom Tode hervorkam, eines der sichersten Ereignisse der Geschichtserzählung, so sagen uns die Geschichtler, dieser Leib des Auferstandenen war ein verwandelter Leib. Jesus stand körperlich auf, aber sein Auferstehungsleib war etwas anders als der Leib, den er mit ins Grab trug. Was war das für ein Leib? Nun, wir wollen später noch sehen, aber im Moment stellen wir einfach fest, dass unser Leib so wie sein Leib sein wird. Philipper Kapitel 3, 21. Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit umwandeln wird. Christus wird diese Umwandlung vollziehen, um gleichgestaltet zu werden seinem Leib der Herrlichkeit. Nach dem Wirken seiner Kraft, mit der er auch alles sich selbst zu unterordnen vermag. Gott vermag also den Tod zu überwinden in unserem Leib und ihn zu verwandeln, ihn neu zu gestalten. Und wir werden einen solchen Leib bekommen, den er hat, damit wir so sind wie er, auch leiblich. 1. Korinther 15, ab Vers 47 bis 49. Der erste Mensch, Adam, ist von der Erde, erdig. Gott nahm Ton von der Erde und schuf daraus einen Menschen. Der erste Mensch ist von der Erde, erdig. Der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel, Jesus Christus. Wie der Erdige ist, solche sind auch die Erdigen, wir alle, die wir von Adam herkommen. Und wie der Himmlische ist, solche sind auch die Himmlischen in der Auferstehung. Jetzt haben wir noch den Leib Adams. Bei der Verwandlung werden wir den Leib des himmlischen Herrn haben, der auferstanden ist und gen Himmel gefahren ist. Und so wie wir das Bild des Erdigen trugen, heute ist unser Leib wie der von Adam, so werden wir in Zukunft auch das Bild des Himmlischen tragen. Wir werden also eines Tages denselben Leib haben, den Jesus hat. Zweitens, was ist das für ein Leib? Was ist das für eine Beschaffenheit? Der neue Leib ist, in Anführungsstrichen, geistig. Ich sage in Anführungsstrichen, weil ich das nicht genau erklären kann. Wir finden es schwer. Jesus Christus mit seinem Leib ist uns heute nicht mehr zugänglich. Man hat ihn damals gesehen, und es gibt Zeugnisse dafür, sichere Berichte, zuverlässige Berichte, aber uns ist er nicht mehr zugänglich. Und wir können Jesus auch nicht mehr so befragen, wie die Jünger das hätten tun können. Paulus ist ebenfalls nicht mehr da, sodass wir bei ihm nachfragen könnten. Und es gibt kein anderes Beispiel. Wir haben keinen Menschen um uns, der einen solchen Leib hätte. Es gibt also keine Gesprächsmöglichkeit, keine Diskussionsmöglichkeit und es gibt keine Möglichkeit der Kontrolle, der Beobachtung. Kein biologisches Labor, in dem wir nun einen solchen Menschen untersuchen könnten auf seine Beschaffung seines Leibes. Wir sind also angewiesen auf einige sehr magere Angaben und sind herausgefordert, der sonst getreuen Schrift auch hier jetzt in Ermangelung der Möglichkeit nachzukontrollieren, zu glauben. Aber noch einmal 1. Korinther 15, ab Vers 44 bis 46. Es wird gesät ein seelischer Leib. Ein Leib, in dem eine Seele wohnt, die verwoben ist mit dem Leib. Der Leib wird gekennzeichnet von der Seele. Es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Da ist der Ausdruck. Aber was heißt das? Ich weiß nicht. Es steht auch so geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde eine lebende Seele. Der letzte Adam wurde ein lebendig machender Geist. Er kam nicht nur zum Leben, sondern ist der Gott, der zum Leben bringen kann. Jedoch ist das Geistliche nicht zuerst in der Geschichte, sondern das Seelische. Danach ist das Geistliche, das kommt noch. Möglicherweise gibt uns Johannes 20 einen Hinweis. Johannes 20, Vers 19. Als es also an jenem ersten Wochentag Abend war und man die Türen geschlossen hatte, wo die Jünger aus Furcht vor den Juden sich versammelt hatten, kam Jesus und stellte sich in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Die Türen sind zu, mit einmal ist Jesus da. Im Leibe, in einem Leib, mit dem er essen und trinken kann. Das hat er bewiesen, mit einem fassbaren Leib. Aber er kam offenbar nicht durch eine geöffnete Tür. Die Tür blieb offenbar geschlossen. Wir wissen nicht genau, aus welchen Bestandteilen dieser neue Leib besteht. Hat er Moleküle? Dann sind diese Moleküle nicht in Kollision geraten mit den Molekülen der Tür, durch die er kam. Ob die Holz oder Metall oder was immer sie war. Ja? Irgendwie gingen die aneinander vorbei. Ja? Wir wissen ja übrigens, dass auch das Physikalische letztlich sehr geistig ist. Das sind große Entfernungen und Lücken zwischen dem, was wir als Materie empfinden. Ja? Sodass das letztlich auch wissenschaftlich kein großes Problem ist. Nur können wir es nicht genau beschreiben. Geistig heißt offenbar, dass die Materie anders, es ist material, sein Leib ist materiell, aber wir ist offenbar etwas anders beschaffen, sodass er nicht den Gesetzmäßigkeiten dieser ersten Schöpfung so unterworfen ist. Er kann ohne weiteres abheben und gen Himmel fahren, er kann durch eine verschlossene Tür kommen. Die Gesetzmäßigkeit des neuen Leibes scheint eine etwas andere zu sein, fähig in einer neuen Welt, die anders beschaffen ist, zu leben. Einen solchen Leib bekommen wir, sagt die Bibel. Also er ist geistig, was immer das genau heißen könnte. Drittens, der neue Leib ist anatomisch, trotz dessen, dass er geistig ist, ist er anatomisch. Er hat Fleisch und Bein, heißt es. Lukas 24, Vers 39. Seht meine Hände, sagt Jesus zu seinen Jüngern nach seiner Auferstehung, seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist, für den sie ihn hielten, ja, sie dachten, er war ein Phantom oder ein Geist? Wie? Ein Gespenst, ja, danke schön. Sie dachten, er sei ein Gespenst, also etwas Wolkenähnliches. Nein, sagte er, ich bin es, betastet mich, er sei also materiell. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Sie sahen, dass er Fleisch und Bein hatte. Nun, wenn er Fleisch und Bein hat und man an anderen Stellen von Fleisch und Blut die Rede ist, als Paar, Heißt das nun, dass Jesus kein Blut haben wird oder hat? Ja, und ich weiß es nicht. Ja. Das ist sehr genau gefragt, sehr genau gedacht. Das lassen wir einmal dahinstellen. Wir haben keine Ahnung, wie dieser neue Leib funktioniert. Aber er ist anatomisch, insofern er Fleisch und Bein hat, so wie der Leib von Jesus. Viertens, was deutlicher ist, ist, dass er unsterblich ist. Der neue Leib kann nicht mehr sterben. Er wird versiegelt sein als ewig Lebender. 2. Korinther 5, Verse 1 bis 4. 2. Korinther 5, 1 bis 4. Wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, der Leib wird mit einem Haus verglichen, in dem man wohnt. Wir sind zweiteilig, Geist und Materie. Wie unsere Umwelt aus Geist und Materie besteht. Und unser Leib, in dem wir als Geist, als geistige Persönlichkeiten wohnen, wird hier mit einem Haus verglichen oder mit einem Zelt. Israel hat die Zelte seiner Geschichte immer noch stark in Erinnerung, sodass immer wieder von einer Wohnung als Zelt gesprochen wird. Wenn unser irdisches Haus, ein Zelt, abgebrochen wird, so wie man ein Zelt abbricht, das heißt stirbt, wir wissen, dass wir dann einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmeln. Denn in diesem seufzen wir auch, uns danach sehnend, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Und wenn wir Überkleidete sind, werden wir nicht nackt erfunden werden. Mit anderen Worten, es gibt einen Zwischenzustand, in dem die Verstorbenen nur Geist sind. Aber das ist nicht normal. Das ist in der Tat nur ein vorübergehender Zustand, ein Zwischenzustand. Gott schuf den Menschen als Leib und Seele. Und so soll er auch am Ende sein, in der Ewigkeit, wo es dann normal sein soll, wird er nicht nur Geist sein, sondern Geist und Leib. Wenn wir Bekleidete sind, also wieder diesen Leib haben oder wieder einen Leib haben, werden wir nicht nackt erfunden werden. Das wäre nicht richtig. Denn auch wir, die wir im Zelt sind, seufzen als Beladene. Zelt soll wohl auch zum Ausdruck bringen, dass dieser Zustand nur vorübergehend ist. Wir werden nicht ewiglich in diesem Leib sein. Wir müssen ihn verlassen. Die wir im Zelt sind, seufzen als Beladene. Wir tragen eine Last. Ja. Wir empfinden es als etwas Schweres, in dieser Welt zu leben. Als solche, die nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen. Es ist anders wie in der griechischen Philosophie. Der griechische Philosoph, der seine Umwelt, der seine Mitmenschen belehrt, der lässt sie denken, dass der Leib etwas Böses ist. Nein, sagt Paulus, das ist nicht der Fall. Wenn wir hier seufzen, wenn wir es schwer haben, die Temperatur nicht immer angenehm ist und wenn wir müde werden und so weiter, gestresst sind, also es gibt manche Unannehmlichkeiten in diesem Leben im Leib, dann heißt das nicht, dass wir deshalb ohne Leib sein möchten. Nein, nicht ohne Leib möchten wir sein, wie der Grieche. Das ist heidnisches, nicht göttliches Denken. Das ist nicht der Realität entsprechend. Gott hat die Menschen mit einem Leib geschaffen und das ist, war gut so. Nur inzwischen ist die Sünde gekommen. Und als Folge hat Gott dann uns Stress auferlegt, damit wir ihn suchen. Damit, wenn wir in Not kommen, wir zum Schöpfer uns beeilen. Wir wollen nicht entkleidet sein. Wir wollen nur einen anderen Leib haben und den wird Gott geben. Hier sind wir Beladene. Als solche, die nicht entkleidet sind, suchen wir etwas anderes, sondern wir suchen, überkleidet zu werden, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Also der neue Leib wird wirklich ein lebendiger Leib sein. Und dieser sterbende oder sterbliche Leib wird dahin sein. Also, der neue Leib ist ein unsterblicher. So auch in 1. Korinther 15, Vers 42. 1. Korinther 15, 42 hatten wir schon zuvor gelesen. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Der Neue wird nicht sterben können, er wird unverweslich sein. Fünftens, wir fragen immer noch nach der Beschaffenheit des Auferstehungsleibes. Der neue Leib ist offenbar asexual. Einige Schriftstellen. Ungeschlechtlich. Matthäus 22, Vers 30. Matthäus 22, Vers 30. In der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel Gottes im Himmel. Sie sind im Wesen anders. Prokreation, die Fortpflanzung, ist etwas, das in dieser ersten Schöpfung, in der wir jetzt leben, stattfindet. So vermehrt sich das Lebewesen. Überall pflanzt es sich fort durch biologische Vermehrung. Und zwecks dieser Vermehrung ist das Wesen, sind die verschiedenen Wesen auch so beschaffen, sexuell, sodass sie sich fortpflanzen können. Aber in der Ewigkeit, in der Auferstehung, im Auferstehungsleben, wird eine solche Art von Fortpflanzung nicht mehr stattfinden. Da ist die Zahl der Bewohner konstant, so wie auch die Zahl der Engel konstant ist. Die Engel vermehren sich nicht. Die Dämonen vermehren sich auch nicht. Ist nicht möglich. Und wir als Auferstandene werden dem Wesen nach Engeln in dieser Hinsicht ähnlich sein und werden uns auch nicht mehr vermehren. Das heißt nicht, dass wir einander nicht erkennen. Wir sind heute etwas anders aussehend als vor einigen Jahren, aber man erkennt uns noch. Allerdings, wenn man uns seit vielen Jahren nicht gesehen hat, kann es sein, dass man uns schwerlich oder überhaupt nicht mehr erkennt. Nun, wir sind aber noch dieselben Personen. Ja? Und so werden wir zwar etwas anders sein, aber doch noch erkennbar sein. Wir sind immer noch dieselben Personen, auch wenn wir nicht geschlechtlich sind. Sicherlich werden Männer dann ganz genauso schön aussehen wie die Frauen. Lukas 20. Lukas 20. Und Frauen genauso männlich sein wie die Männer. Lukas 20, 35 und 36. Lukas 20, 35 und 36. Die aber, die gewürdigt sind, zu jener Welt zu gelangen. Nicht alle gelangen dahin, aber die gewürdigt sind, dorthin zu gelangen und zu der Auferstehung von den Toten, freien weder noch lassen sie sich freien. Können sie doch auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich. Und jetzt kommt etwas Zusätzliches, sind Gottes Söhne, da sie Söhne der Auferstehung sind. Merken Sie den Vergleich mit Geburt? Wir sind heute schon Gottes Kinder, Gottes Söhne, so nach dem griechischen Text, aber wir erleben eine zweite Wiedergeburt, die Wiedergeburt des Leibes und sind auch dem Leibe nach Söhne Gottes, haben eine zweite Sohnesstellung. Und Kraft dessen sind wir auch Söhne Gottes. Und als diese Söhne Gottes sind wir ähnlich den anderen Söhnen Gottes, den Engeln, die heißen ja auch Söhne Gottes. In diesem Sinne oder im Blick auf dieses, auf diese Tatsache, ist 1. Korinther 7 zu verstehen. In 1. Korinther 7 sagt Paulus in Vers 7, Jeder Christ hat seine Gabe, seine Rolle. Der eine heiratet, der andere heiratet nicht. Jesus hatte schon davon gesprochen. Es heißt in Matthäus 19, in Vers 12, es gibt verschnittene Eunuchen, die von Mutterleib so geboren sind. Und es gibt verschnittene Eunuchen, die von Menschen verschnitten worden sind. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, wegen des Königreiches der Himmel. Wer es fassen kann, der fasse es. Jesus sagt, es gibt solche, die sind ungeschlechtlich gemacht worden in der Geburt. So kamen sie schon auf die Welt, unfähig zu heiraten. Dann gibt es solche, die wurden durch Menschen verstümmelt und sind also heiratsunfähig. Aber es gibt solche, die wegen des Königreiches Gottes selbst diesen Weg wählen, nicht sich selbst verschneiden, aber diesen Weg des nicht-ehelichen Lebens wählen. Das ist neu. Es gab in Israel und auch sonst wo in den anderen Völkern sehr selten Ledige. Und von der Schöpfung her war es auch nicht so gedacht, dass einige ledig bleiben sollten. Jeder Mensch ist normalerweise geschlechtlich, ist für die Ehe und den Geschlechtsverkehr und die Vermehrung der Menschheit geschaffen. Er ist also prädestiniert, geplant für die Ehe. Und so hat in Israel, wo es normaler zuging, weil in Israel noch mehr Gotteslicht war, da wurde schöpfungsmäßiger gelebt. In Israel hat jeder geheiratet. Es gab hier und da vielleicht ein Lediger, Jeremia durfte ledig gewesen sein, aber das war eine höchste Seltenheit. Das war das Normale. Aber jetzt kommt etwas Neues. Mit dem Kommen des Messias in die Welt kommt das Ende der Welt, nähert es sich. Im Prinzip bringt Jesus schon das Ende der Welt, sodass Petrus einige Jahre später schreiben kann, in 1. Petrus 4, Vers 7, das Ende aller Dinge ist herbeigekommen. Mit Jesus wird ein Zeichen gesetzt, die Welt kommt zu Ende. Sodass wir heute schon im Blick auf dieses Ende leben. Es hat nun noch einige Jahre gedauert, aber im Vergleich zu den Jahren vorher, bevor Jesus kam, seit Schöpfung, ist es eine kürzere Zeit offenbar. Wir können die ganze Zeit der Schöpfung vergleichen mit einer Uhr. Also Jesus ist gekommen gegen Ende dieses Tages an der Uhr. Die Zeit zwischen dem Kommen Jesu und dem Ende der Welt ist kürzer. Er bringt also gleichsam das Ende schon. Prinzipiell stirbt die Schöpfung schon am Kreuz. Paulus sagt, für mich ist die Welt gekreuzigt. Der Schöpfer wurde in der Kreuzigung getötet und somit stirbt auch gleichsam die Schöpfung juristisch. Das heißt, sie steht schon unter dem Todesurteil. Sie wird vergehen, das ist sicher. Und wir leben jetzt in dieser Zeit, in dieser Endzeit zwischen Jesu erstem Kommen und Jesu zweitem Kommen. Und in dieser Zeit werden schon Zeichen gesetzt. Zeichen von dem, was kommt, von der kommenden Welt. Und ein Zeichen ist dieses, dass einige Nachfolger des Nazareners, Jesus Christus, dass einige von ihnen schon jetzt im Zeichen des künftigen Zustandes leben. Sie heiraten hier nicht, so wie man dann nicht heiraten wird. Bedenken wir, das ist eine Gnadengabe. 1. Korinther 7, Vers 7 gebraucht Paulus das Wort Charisma. Ein Charisma ist ein Geschenk und eine Rolle. Die Fähigkeit, in einer Rolle zu leben. Und ein solches Geschenk, eine solche Rolle ist die Ehelosigkeit. Das ist eine Berufung einiger Christen. Weniger, auch Paulus sagt, die meisten heiraten. Ja. Aber einige, mehr als früher, die sind dazu da, um in ihrem Leben zu dokumentieren, es ist möglich, in Freude und Frieden, in Ausgeglichenheit Jesus nachzufolgen, verzichten zu können auf diese natürliche Freude, die Gott in der Schöpfung uns zudachte. Sie leben schon im Zeichen der künftigen Kräfte. Die Kraft Gottes wird jetzt schon in ihrer Seele dynamisch wirksam, sodass sie verzichten können auf die Ehe. Es ist nicht ohne Unannehmlichkeit, aber es ist eine Berufung. Andere wiederum heiraten, und das ist für sie eine Berufung. Die setzen nun ein neues Zeichen im Blick auf die erste Schöpfung und zeigen, es ist möglich, als Sünder, als gefallene Menschen, aber als Erlöste in dieser engen Beziehung zusammen auszukommen und zu leben. Es braucht übermenschliche Kraft, als Verheiratete zu leben. Es braucht übermenschliche Kraft, als Eheloser zu leben. Beides. Und in beiden Fällen wird dieses Charisma als Kraft Gottes wirksam und ist somit ein Zeichen von dem, was eines Tages in der neuen Welt an Kraft Gottes walten wird. In diesem Sinne, oder im Blick auf dieses, ist auch in diesem Zusammenhang, ist Galater 3, Vers 28 zu verstehen. Es ist hier nicht Jude noch Grieche, trotz dessen, dass man zweierlei Pass hat. Ja? Ich trage einen kanadischen Pass, immer noch. Aber geistlich, innerlich, bin ich kein Kanadier, das heißt in dem Sinne, dass ich Kanadas nicht mein letztes, mein eigentliches Volk, sondern ich bin innerlich ein Himmelsbürger. Und da sind wir alle als wiedergeborene Christen nicht einem Staat unterstellt. Und je mehr ein Staat Gottesbefugnisse an sich reißt, je mehr werden Christen in Konflikt mit dem Staat kommen. Wo aber ein Staat die Herrschaft Gottes in dieser Welt anerkennt, toleriert er Christen. Aber Christen sind eigentlich Fremde. Im Grunde sind sie Fremde. Kein Jude noch Grieche. Es ist hier nicht Sklave noch Freier. Auch wenn einige noch Sklaven sind. Aber innerlich sind sie Brüder und Schwestern in Christus. Der innere Mensch ist erlöst, der äußere noch nicht. Das äußere Leben ist noch wie früher. Es ist hier nicht männlich und weiblich. Da sind wir beim Thema. Äußerlich ja, aber in der Stellung in Christus nicht. Und diese Stellung wird eines Tages auch offene Form annehmen. Auch der Leib zieht nach. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Den Unterschied haben nicht alle, die diesen Vers gelesen haben, erkannt. Der Feminismus kann nicht von Galater 3, Vers 28 leben. Das ist ein falscher Grund. Man darf nicht diesen Text ranziehen. Die Befreiung der verschiedenen Stände muss andere Beleggründe haben. Also, hier ist das Heil angesprochen, das nur einen Teil von uns bis jetzt noch erfasst hat. Aber an jenem Tage, in der Auferstehung, wenn Jesus kommt, dann wird das Irdische nachziehen und das Heil wird auch das Irdische erfassen. Und so werden wir äußerlich und innerlich neue Menschen sein. Daher eigentlich eine gewisse Spannung in dieser Zeit. Ja? Wir sind erneuert und sind es noch nicht. Und wir erleben diese Spannung von Tag zu Tag. Nun, jetzt müssen wir wieder aufhören.